SRF 2 Kultur.
In Neuenburg läuft zurzeit das NIF, das Neuchâtel International Fantastic Film Festival. Zum ersten Mal ist die Schweiz da gleich mit 2 Spielfilmen im Wettbewerb vertreten. Der junge Neuenburger Olivier Béguin variiert das Vampirthema und der Deutschschweizer Mathieu Seiler spielt mit dem Werwolf-Motiv. Michael Sennhauser hat die beiden Filmemacher in Neuenburg getroffen.
Das fantastische Kino mit seinen populären Mythen kommt dem menschlichen Alltag manchmal näher als jedes noch so komplexe Psychodrama. Der junge Neuenburger Olivier Béguin schickt in seinem brillant gemachten Film Chimère ein junges Liebespaar nach Rumänien in die Ferien. Nach einem Unfall bekommt der Mann eine Bluttransfusion und zu Hause steigert er sich immer stärker in den Wahn, er werde zum Vampir. Eigentlich erzählt Béguin eine jener reduzierten Paargeschichten, wie sie im Cinéma Copain der Schweizer 60er Jahre en vogue waren. Winziges Budget, wenige Schauspieler, gedreht in normalen Wohnungen.
Comme dans les années 60 en Suisse, moi j'y avais pas pensé. J'avoue, le film d'appartement avec des vampires, c'est la première fois, mais ouais.
Ein Appartementfilm mit Vampiren. Die Umschreibung gefällt Béguin.
Ça me va, si ça ancre un peu dans la Suisse avec le côté fantastique, c'est une belle définition.
Immerhin habe er die Formel noch steigern können, sagt er, vom Wohnungsfilm zum Loftfilm, dank des edel eingerichteten Drehortes, der ihnen freundschaftlicherweise zur Verfügung stand.
Les autres, ils font des films d'appartement, puis nous, on est plus ambitieux, on fait un film de loft, parce qu'on avait un grand appartement. C'est qu'en fait, on avait plusieurs histoires, et puis tout d'un coup, on est parti vraiment sur celle-ci, parce que c'est celle qui s'adapte le plus au budget, qui était un très petit budget, donc un film intimiste avec peu d'acteurs.
Die reduzierte intime Geschichte sei klar dem winzigen Budget geschuldet, sagt Béguin. Dabei macht er allerdings keine Kompromisse. Er möge die Tendenz zu ironischen postmodernen Genrefilmen nicht, sagt er.
J'aime pas trop cette tendance qu'il peut y avoir maintenant à faire du métaphysique, du genre Cabin in the Woods.
Und so endet auch die Beziehungsgeschichte von Chimère, genregerecht mit viel Blut. Wenn sie Horrorfilme sehe, gehe sie ja wie allen anderen, sagt Béguins großartige Hauptdarstellerin Jasna Kohoutova.
J'ai peur.
Sie habe Angst. Aber das sei ja auch der Reiz dieser Filme. Das sei wie früher in der Kindheit, je morbider das Spiel, desto besser das Gefühl der selber kontrollierten Angst.
Si on regarde comment les enfants jouent, c'est incroyable les jeux morbides qu'ils peuvent jouer. Et je crois que c'est une manière d'apprivoiser les peurs, donc de les mettre en jeu et puis jouer et rejouer. Moi, je m'ai tout cru, donc ils prennent plaisir malin à ça. Puis c'est exactement la même chose sur le cinéma d'horreur.
Mit dem Werwolf-Motiv greift auch Mathieu Seilers Film Der Ausflug auf einen populären Horrormythos zurück. Bei einem Picknick im Wald verlaufen sich 2 Schwestern und die kleine Tochter der einen, Männer verschwinden und Blutspuren tauchen auf. Und bald stellt sich die Frage, wer ist Wolf? Mathieu Seilers Film lebt von Andeutungen. Richtig blutig wird er nie, bleibt stets märchenhaft verträumt. Dafür suggeriert er lustvoll durchaus monströse Vorgänge.
Also ich finde sowieso, das Werwolf-Thema steht symbolisch für verbotene, unterdrückte Wünsche, oder? Und Sehnsüchte.
Seilers Hauptpersonen sind meist Frauen oder Mädchen, so auch in Stefanis Geschenk, seinem bisher bekanntesten Film von 1996.
Und das hat schon auch damit zu tun, dass ich irgendwo durchaus es spannend finde, es nicht 1:1 biografisch darzustellen, die Dinge. Also ich liebe eigentlich immer, wenn man das andere Geschlecht nimmt, egal wie rum. Also die Patricia Highsmith-Romane über Tom Ripley, das hat einen besonderen Reiz, finde ich, weil neben dem Autobiografischen, was ja sowieso drin ist, wenn man selber schreibt, kommt auch noch das beobachtende Element dazu, automatisch, wenn man das andere Geschlecht nimmt als Hauptfigur, oder?
So unterschiedlich Olivier Béguins moderne Vampirgeschichte Chimère und Mathieu Seilers zeitgenössische Werwölfinnenfabel auch sind, sie haben 2 Dinge gemeinsam. Es sind gut gemachte, eindrückliche, sehr persönliche Filme. Und sie haben leider beide bisher keinen Schweizer Verleih. Dabei steckt in beiden mehr Substanz und Poesie als in den meisten kommerziellen Teenie-Schockern. Aber vielleicht ist ja gerade dies das Problem.
Jetzt gehen wir gleich nochmals nach Neuenburg ans NIF, das Fantastic Film Festival. Dort verteilt heute Abend die Pro Helvetia 150.000 Franken für 7 Projekte von neuen Computerspielen. Die Schweizer Kulturstiftung fördert also nicht nur klassische Kultursparten wie Literatur oder Theater. Denn auch bei Computerspielen sind Kulturschaffende beteiligt, Designer, Drehbuchautorinnen, Komponisten. Karin Salm hat nachgefragt bei Sylvain Gardel von der Pro Helvetia.
Für das Projekt Swiss Games wurden in dieser Staffel 43 Videospiele eingereicht. Das letzte Mal waren es ungefähr 36. Wenn Sie das jetzt international vergleichen, wo steht jetzt quasi dieser Jahrgang, den Sie jetzt hier gesammelt haben?
Also die Schweiz wird grundsätzlich international eingeschätzt mit dem Stand, den Finnland vielleicht vor 4 Jahren hatte. Die Spiele, die wir in dieser Selektion jeweils auswählen, die sind international mehrfach ausgezeichnet oftmals. Also die erste Staffel hat zum Beispiel Mario von Rickenbach, ich glaube, 4 Awards an den wichtigsten Festivals gewonnen. Feist ist auch so ein Spiel, das in der ersten Staffel drin war. Das ist mehrfach ausgezeichnet worden. Also diese Spiele werden auch ihren Weg machen international.
Jetzt ist ja interessant, die Idee hinter dieser Förderung ist ja eigentlich, diese Spiele, diese Schweizer Videospiele auf internationales Niveau zu heben. Jetzt erwähnen Sie gerade 2 Spiele, die eigentlich schon angekommen sind. Warum braucht es dann diese Förderung? Eigentlich läuft das ja schon von selbst.
Also diese Spiele, die werden international an Festivals gezeigt. Das Problem ist, dass wir hier haben in der Schweiz, ist, dass die Spiele selten rauskommen und released werden, weil die Leute einfach sich das quasi von ihrer Freizeit abschneiden und neben ihrem Brotjob diese Spiele machen. Das heißt, wir wollen, dass die talentiertesten Spielentwickler in der Schweiz die Möglichkeit haben, diese Projekte, für die sie auch international Erfolg oder erfolgreich sind, und dass sie die Möglichkeit haben, dann auch auf den Markt zu kommen.
Und warum braucht jetzt diese Förderung? Also letztendlich ist das ja, sage ich jetzt mal spitz formuliert, gar keine Kulturförderung, sondern Wirtschaftsförderung, was Sie hier betreiben.
Grundsätzlich ist es so, dass viele Bereiche der Kultur natürlich auf dem Markt funktionieren. Wir fördern eigentlich mit dem, dass wir im Bereich Game Design uns engagieren, eben Spiele, die auch ein anderes Spielkonzept oder vielleicht eben einen künstlerischen Wert haben, die grundsätzlich einfach Qualität aufweisen, sei es im Design, sei es in der Narration oder im ganzen Gameplay.
Und wie erklären Sie jetzt diesen künstlerischen Wert eines Spieles einer Person, die eigentlich ihr iPhone nur zum Telefonieren braucht?
Diese ganzen digitalen Medien sind ein Biotop für Leute, die sich kreativ ausdrücken wollen, und Leute, die benutzen halt heutzutage die Medien, die heutzutage aktuell sind. Vor 20 Jahren war das die Fotografie, die Cutting Edge war. Heute hat es sehr viele junge Leute, die irgendwie versuchen, das Medium weiterzuentwickeln. Und ich glaube, gerade hier hat die Schweiz relativ viel Innovation zu bieten und relativ neue Ansätze zu bieten, was eigentlich eben Computerspiele auch sein könnten, neben den bekannten Stereotypen.
Und was wäre dieses Innovative und das Kreative, das jetzt hier in der Schweiz speziell ist?
Also wir haben natürlich sehr starke grafische Computerspiele, da merkt man, dass die Schweiz einfach ein Land ist, das irgendwie sehr stark vom Design herkommt und da dieses ganze Erbe mit sich trägt. Das ist international, wird es auch anerkannt. Was wir auch relativ typisch haben, ist eigentlich, dass die Spiele sind sehr aufs Gameplay, also auf die Interaktion ausgerichtet. Das ist auch etwas typisch Schweizerisches, man versucht wirklich relativ stark zu reduzieren, was die Interaktion mit dem Benutzer ausmacht, und das gibt dann relativ einfache, kleine Spiele, aber die sind sehr gut gemacht von der Qualität her und die werden auch eben von den Leuten geschätzt deswegen.
Und das ist SRF 2 Kultur, am Mikrofon Christina Capretz mit den Kulturnachrichten. Am Wochenende wurde bekannt, dass Bettina Spörri die Leitung der Solothurner Literaturtage Knall auf Fall aufgibt. Nun hat die promovierte Literaturwissenschaftlerin schon eine neue Stelle. Ab dem 1. Oktober leitet sie das Aargauer Literaturhaus Lenzburg. Laut dem Präsident des Stiftungsrates, Alexander Krebs, entspricht Bettina Spörri in idealer Weise dem Anforderungsprofil des Aargauer Literaturhauses Lenzburg. Dank ihrer langjährigen Erfahrung als Publizistin, Moderatorin, Jurorin und Kuratorin kennen sie die nationale und internationale Literatur. Dass in Lenzburg die gleichen Probleme entstehen könnten wie in Solothurn, glaubt Alexander Krebs nicht. Das Aargauer Literaturhaus trenne klar zwischen einem fachlichen Beirat und dem fürs Operative verantwortlichen Stiftungsrat.
Da haben wir in der Vergangenheit eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass es im inhaltlichen Bereich, wenn es ums Programmatische geht, dass da der Beirat hervorragend geeignet ist, diese Rolle wahrzunehmen. Und wenn es mehr um formelle, finanztechnische Themen geht, steht dann der Stiftungsrat zur Verfügung.
In München soll ein internationales Zentrum für Holocaust-Studien entstehen. Das teilte das dortige Institut für Zeitgeschichte heute mit. Im Bereich der Holocaust-Forschung sind derzeit zwei Institutionen führend: Yad Vashem in Jerusalem und das Holocaust Memorial Museum in Washington. Laut der Mitteilung soll das neue Zentrum in München mit den bereits bestehenden Institutionen zusammenarbeiten und gleichzeitig eine Brückenfunktion nach Osteuropa übernehmen. In dieser Region sei für die Zukunft am meisten Erkenntnisgewinn für die Holocaust-Forschung zu erwarten. Das Bolschoi-Theater in Moskau kommt nicht zur Ruhe. Nach zahlreichen Skandalen muss der Direktor Anatoly Iksanow gehen. Der russische Kulturminister hat ihn heute entlassen, wie verschiedene Nachrichtenagenturen melden. Das größte Theater Russlands werde künftig von Wladimir Urin geführt. Der ist ein angesehener Theatermanager und führte bisher das Moskauer Akademische Stanislavski-Musiktheater. Die Neubesetzung ist das letzte Kapitel eines eigentlichen Krimis am Bolschoi-Theater. Hier eine Zusammenfassung. Im Januar war der Ballettchef Sergei Filin mit Säure angegriffen worden und ist seither so gut wie blind. Die russische Polizei verdächtigte daraufhin einen Solotänzer und nahm ihn fest. Ein anderer Solotänzer hingegen forderte, die ganze Führungsriege solle die Verantwortung für den Säureanschlag übernehmen und zurücktreten. Worauf der Bolschoi-Theaterchef ihn entließ und jetzt selber den Hut nehmen musste.
Auf dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender Channel 4 laufen da zurzeit Sondersendungen zum Ramadan. Das Pünktchen auf dem i, jeden Morgen strahlt Channel 4 den Ruf des Muezzins zum Gebet aus. Eine Provokation, besonders nach dem letzten Attentat von zwei muslimischen Extremisten. Das finden in Großbritannien einige. Mein Kollege David Vogel hat sich darüber mit unserem Korrespondenten Martin Aliot unterhalten.
Der britische Sender Channel 4 strahlt während des Fastenmonats Ramadan, also seit heute Morgen, allmorgendlich den Ruf des Muezzins aus. Das ist doch ziemlich ungewöhnlich in der westeuropäischen Medienlandschaft. Was steckt dahinter, Martin Aliot?
Channel 4 ist ein eigenartiges Hybrid, eigentlich ein öffentlich-rechtlicher Sender, der aber weitgehend kommerziell, also durch Anzeigen, finanziert wird. Und dieser Kanal hat einen Minderheitenauftrag. Er soll also, Zitat, die kulturelle Vielfalt des Vereinigten Königreichs abbilden und bedienen. Das kann heißen, dass es Programme gibt für Schwule und Lesben zum Beispiel. Es kann heißen, dass besonders dicke Leute oder besonders hässliche Leute thematisiert werden. Manchmal gleitet das auch ins Voyeuristische ab. Aber es bedeutet natürlich auch, Rücksicht zu nehmen auf religiöse Minderheiten und deren Bedürfnisse, so gut es eben geht, zu erfüllen. Und immerhin an der gesamten britischen Bevölkerung haben Muslime einen Anteil von 5%. Wenn man auf die jüngere Altersgruppe geht, also die unter 25-Jährigen, die auch zum Zielpublikum dieses Channel 4 gehören, erhöht sich diese Zahl auf 10%. Und insofern erfüllt Channel 4 eigentlich bloß den öffentlich-rechtlichen Auftrag.
Trotz dieses Auftrages hagelt es Proteste aus Politik und Gesellschaft. Und der Leiter des Senders, Ralph Lee, spricht dann auch von einer beabsichtigten Provokation. Was für ein Ziel verfolgt denn Lee?
Er hat das formuliert in Gastbeiträgen, in Printpublikationen und erklärt, er wolle eigentlich versuchen, mit diesem Gebetsaufruf des Muezzin die Normalität, die Alltäglichkeit des muslimischen Glaubens zu illustrieren, dass das eigentlich eben das Bild korrigieren solle, dass der Islam im Vereinigten Königreich nur dann in den Medien auftritt, wenn es um Terrorismus geht. Und dass das eine Verzerrung ist, wissen wir natürlich schon lange, aber diese Provokation, wie Lee es nennt, ist auch eigentlich ein Versuch, einfach die islamische Praxis in den Alltag zu integrieren.
Und das heißt, im Moment ist das nicht der Fall?
Das ist nicht der Fall, nein. Es gibt immer wieder quasi diese Zwischenfälle, die ein Schlaglicht auf die winzige terroristisch gesinnte Minderheit unter den Muslimen werfen und deshalb auch Bemühungen zur Integration sabotieren, wenn man so will. Ich glaube, wir befinden uns in einem Umwandlungsprozess, was den Multikulturalismus in Großbritannien betrifft. Das alte Modell aus den späten 70er Jahren, das letztlich davon ausging, dass der Staat Andersartigkeit belohnte, gar förderte, das hat ausgedient mit den Anschlägen auf die Londoner U-Bahn 2005, als klar wurde, dass die Attentäter aus der englischen Gesellschaft herausgewachsen waren. Was das neue Modell sein soll und was die Kernwerte sind, auf die sich die gesamte Gesellschaft einigt, das steht noch nicht fest.
Zurück zu Channel 4 und dem Muezzin-Gesang während des Fastenmonats. Was glauben Sie, werden die Muslime überhaupt Channel 4 einschalten?
Ich glaube, wir müssen hier erwähnen, dass diese Ausstrahlung um 3 Uhr früh ist, wenn also sehr, sehr wenige Leute, namentlich Nicht-Muslime, vor dem Fernseher sitzen. Und das relativiert eigentlich die Provokation, die natürlich von rechtsextremen Gruppen, die dann auch in entsprechenden Zeitungen zitiert werden, geschürt wird. Aber halten wir fest, dieser Gebetsaufruf wird um 3 Uhr früh für etwa 2 Minuten gesendet. Und es gibt auch Stimmen aus der muslimischen Gemeinschaft, zum Beispiel die Autorin Anila Baik, die schrieb, dass es letztlich irrelevant sei, weil die Leute, die sich für Ramadan wirklich interessierten, schauten sowieso sogenannte asiatische Fernsehkanäle, die eben auf muslimische Bedürfnisse zugeschnitten sind, und schließlich ein echter, strenggläubiger Muslim schaue während des Ramadan überhaupt kein Fernsehen.
Der Estrich ist voll, der Keller quillt aus allen Nähten und trotzdem gibt's Dinge, die man gegen alle Vernunft nicht entsorgen will. Von solchen Objekten berichten wir in unserer Sommerserie.
Das Museum der unnützen Dinge.
Und heute erzählt da Irene Grüter von Relikten der Kindheit, die sie hartnäckig begleiten.
Wenn ich die Nähschachtel öffne, schauen sie mir vorwurfsvoll entgegen, als ob sie ahnten, dass ich jedes Mal denke, komm, jetzt schmeiß die alten Dinger endlich mal weg. Der blaue Krebs, der grüne Frosch, der gelbe Pinguin, die ersten Schwimmabzeichen, die mich das Hallenbad glücklich und mit Stolz betreten ließen. Denn sie zeugten von Mut. Noch heute rieche ich, wenn ich den Krebs vor mir sehe, den scharfen Chlorgeruch und spüre die Angst der 5-Jährigen, den Kopf unter Wasser zu tauchen, eine Rolle vorwärts zu schlagen und nicht mehr zu wissen, wo oben und wo unten ist. Ist es die Überwindung, die mich diese Abzeichen gekostet haben, die mich bis heute daran hindert, sie in den Müll zu werfen? Die von der Sonne verbleichten Farben, die an lange Kindheitssommer am See erinnern? Oder ärgert es mich noch immer, dass ich es nur bis zum Wal gebracht habe, dass Hecht, Hai und der schnittige Delfin den Kindern vom anderen Schulhaus vorbehalten blieben, die länger zum Schwimmunterricht durften als wir? Wie dem auch sei, jetzt liegen sie da, zwischen Nähgarn und Nadelkissen. Irgendwann muss meine Mutter sie sorgfältig von den Badehosen gelöst haben, und wie sie in meine Nähschachtel kamen, weiß ich nicht mehr. Nur das Seepferdchen, das dritte und schönste der Schwimmabzeichen, habe ich von diesem nutzlosen Dasein erlöst und es mir neulich wieder aufs Bikini genäht. Ich trage es als Orden der Irrationalität und grinse zurück, wenn Schulkinder am Beckenrand zu tuscheln beginnen.
SRF 2 Kultur.
Covermania. Vom Original zur Kopie.
Make you feel my love. Dieser Song ist so gut, dass es gleich 32 Covers davon gibt. Susanne Sturzenegger ist begeistert von dieser Version.
To make you feel my love. Make you feel my love. Original- und Coverversion, beide ziemlich bekannt.
To make you feel my
Bob Dylan hat den Song geschrieben und 1997 eingespielt. Es ist bekannt, Dylan ist kein großer Performer, wie ich es selber schon bei einigen Live-Konzerten miterlebt habe. Er steht da, unbeteiligt, und das Publikum ist ihm egal. Auch seine nasale Stimme ist Geschmackssache. Doch Dylan ist ein exzellenter Geschichtenerzähler. Und deshalb gibt es so viele Musiker, Musikerinnen, die sich seiner Texte bedienen. Auch Adele hat es gemacht. Und wie? Die junge britische Soul-Sängerin bringt genau die Emotionen in den Liebessong, die es meiner Meinung nach für diese herzergreifende Geschichte braucht. Sie hat genau das, was Dylan fehlt. Und sie macht das Stück zu ihrem Song.
I'd go hungry, I'd go black and blue.
Eine Frau ist unglücklich verliebt. Sie würde alles tun für den Geliebten. Alles, um ihn glücklich zu machen. Doch er ist sich nicht sicher. Er lässt sie warten. I know you haven't made your mind up yet. Auch der Videoclip zum Song von Adele ist grandios. Es ist Nacht. Eine Frau sitzt allein auf ihrem Bett. Sie hat ein Telefon in der Hand. Sie zögert, aber sie ruft nicht an. Sie fröstelt, der Lidstrich ist verschmiert. Da geht es um Verzweiflung, um Liebe, die nicht erwidert wird. Adele singt, es gibt nichts, das ich nicht tun würde, to make you feel my love. Aber eigentlich glaubt sie es selber nicht so ganz. Gänsehautmusik.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.